Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, für ein kurzes Sommerupdate. Wir sind wieder kurz da und dann wieder weg. Das ist aber gar nicht schlimm, weil wir haben tierisch uns vermisst, der Jan und ich, und wollen jetzt unbedingt noch eine Folge machen, bevor wir nochmal in Urlaub gehen. Also ich zumindest.
Hallo Jan. Urlaub? Ich arbeite.
Ja, du arbeitest.
Hi Clemens.
In einer Woche im Urlaub, hi.
Ja, in einer Woche bin ich auch im Urlaub, aber vorher erstmal in Rom mit diesen jugendlichen Menschen bei der Romwallfahrt. Es wird auch anstrengend, vielleicht. Es ist eine Busreise. Ich weiß nicht, mit dem Bus nach Rom. Habe ich das schon mal gemacht? Nee, ich glaube noch nicht. Es ist ein Tag Bus, ne? Also so 22, 24 Stunden Bus.
Wow. Mhm. Das ist mal ordentlich.
Ja, ich hatte ein digitales Treffen mit anderen Gruppenverantwortlichen und da kriegt man so Lifehacks. Also ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Katzenstreu gekauft. Hast du eine
für
Idee,
was?
Wofür?
Ja. Um die Flüssigkeit aus der Luft zu ziehen.
Nee. Katzenstreu gegen Kinderkotze.
Hä?
Für den Fall, dass auf dieser langen Busreise eins von den 60 teilnehmenden Ganzkörperbaustellen, Kindern,
ja,
teilnehmenden Jugendlichen, Menschen,
seekrank ist.
Seekrank wird, dann Hilfe Katzenstreu. Ich habe diese Investition von 3,50 Euro mal getätigt bei einem Unternehmen, das allgegenwärtig vertreten ist, vor Ort. Ja, ein Allround-Discounter.
Ja.
Und jetzt muss ich halt, also diese Buskiste, die man jetzt noch so mitnimmt für die Bespaßung und die Versorgung und die erste Hilfe, die ist jetzt nochmal 3 Kilo schwerer geworden. Katzenstreu. Habe ich auch noch nie, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals Katzenstreu kaufen würde. Ja, das steht jetzt bei mir so ins Haus. Ab morgen, du kannst uns mal eine gesegnete Ankunft und Rückkehr wünschen. Es ist eine Wallfahrt, ne? Eine Messdiener-Wallfahrt.
Sehr gerne.
50.000 Menschen.
Ach geil, klingt richtig gut. Das klingt da recht spannend, muss ich sagen. Aber ja, wir haben heute ein bisschen anderes Thema, obwohl nicht ganz. Es geht auf jeden Fall heute ganz stark um Kirche, Ökonomie und wie das alles zusammenpasst.
Ja, ich finde schon, dass es einen guten Link hat. Also wir gucken uns, weißt du, ich gucke mir da Messdienerinnen und Messdiener an. Also die letzte Generation von Kirche vielleicht.
Ja, ja.
Ich freue mich, dass es 50.000 sind. Ich meine, es ist international. Mhm. Und stelle fest, dass aus unserem Bistum Münster nur 750 mitfahren. Das klingt nicht wenig, ist aber nicht so viel. Der Punkt ist, dass ich vor kurzem über einen Artikel stolperte bei der FAZ. Da wusste ich, dass du da Spaß dran hast. Der Titel allein war schon irgendwie, hat mich gekriegt. Der Titel lautete, warum Religionen nicht tot zu kriegen sind. Und es geht ein bisschen um das Vertrauen, das Ökonomen in das, sagen wir mal, Geschäftsmodell von Kirche haben.
Mhm.
Also ja, bezeichnend, dass Ökonomen sagen, nee, die Kirche hat was und es hat eine Zukunft. Das Produkt, um es mal mit einem Wording zu sagen, hat eine Zukunft. Hat mich angesprochen, hatte ich Spaß dran. Du hast den Artikel selber inzwischen gelesen, ich hatte den ja in die Gruppe gestellt.
Ja. Also zunächst erst einmal, um das einzuordnen, denn das wird dich jetzt überraschen, ne? Aber diese Ökonomie, von denen so viele Leute reden, ne? Dieses Kapitalflüsschen, was man da so hat und so, das sind, man will es nicht meinen, Dinge, die auf dieser Welt entstanden sind von Menschen, die wahrscheinlich auch zum Teil religiös geprägt waren. Also Ökonomie ist ja etwas ganz Fantastisches. Hätten wir es nicht, würde es uns beschissen gehen. Also wir brauchen das ja. Wir brauchen das ganz dringend. Wir müssen Waren austauschen können, sind froh, dass wir Geld haben. Also Geldfluss und Ökonomie sind traumhaft schön. So, ein Segen, dass wir das haben. Ganz ehrlich, hätten wir es nicht, hätten wir ein Riesenproblem. Und jetzt, was mir immer wieder auffällt, ist, im Rahmen der Kirche und Religion, dass das immer angeguckt wird, als wäre es so ein Ekelpaket. Ne? Jetzt kommen wir doch nicht mit diesen Produkten, dieser Ökonomie. Dabei ist es einfach nur eine Art und Weise zu vermitteln, wie man effizient etwas, und ich sage einfach nur etwas, zwischen Menschen austauschen kann, sodass der eine davon profitiert und die andere Person davon profitiert. So, und deswegen passt Ökonomie und Kirche fantastisch zusammen, hat überhaupt kein Problem, das zu verheiraten. Und das Produkt Religion, und das kann man auch gern mal Produkt nennen, das ist überhaupt nicht, das ist was Produziertes, das ist ja nichts Schlimmes.
Wird ja, ich,
ist ja auch was Gutes und das kann man eben nach ökonomischen Gesichtspunkten wunderbar analysieren.
Ich darf dich kurz unterbrechen mit einem theologischen kleinen Impuls. Du sprichst von Austausch, Warenaustausch in einem solchen, ja, vielleicht im weitesten Sinne. Und da kann ich andocken, denn Religionen und vor allem die Ausübung von Religionen, also die Verfasstheit von Religionen, hat was mit Begegnung zu tun. Also man tauscht etwas aus. Das wären dann Hoffnungen, Sorgen, Wünsche, Begegnung. Vielleicht auch, wenn es eine Solidargemeinschaft ist. Also es gibt Religionen, die sehr auf vielleicht auch Egoismen setzen und auf, du musst es aus eigener Kraft schaffen. Aber die meisten religiösen Gemeinschaften, die mir gerade durch den Kopf gehen, sind Solidargemeinschaften und setzen sehr auf das Teilen, also auf den Austausch von Lebensmitteln und Lebensmöglichkeiten.
Genau, und was und dass die Sehnsucht danach besteht, etwas Sinnvolles zu tun und dabei, also ein sinnvolles Geschäftsmodell zu haben und die Ware eben, also alles Mögliche sein kann, wie zum Beispiel auch Religion. Und das Austauschmittel muss ja gar nicht Geld sein. Da gibt es eine unglaubliche Sehnsucht danach. Das siehst du auch an den Gründungen von GGMBHs, also gemeinnützige GmbHs, die sich selber auferlegen, ich will gar nicht so viel Geld verdienen, es gibt einen bestimmten Deckel und dann ist Schluss und ich muss das Geld auch wieder reinvestieren, um für gute Dinge etwas zu tun. Da gibt's tausende Beispiele mittlerweile und das ist eine Sehnsucht danach. Und eine Sehnsucht danach ist, etwas bewegen zu können. Und unsere Welt und die Regeln dieser Welt funktionieren nun mal so und darauf haben wir uns jetzt wirklich mal geeinigt, da brauchen wir uns auch nicht immer drum zu streiten. Geld ist das Mittel der Wahl, das wir brauchen, um etwas zu bewegen, um etwas voranzubringen, um auch den Klimawandel vielleicht gegen den Klimawandel zu arbeiten. Ist alles Geld das Mittel der Wahl? Und dann muss man nur noch sich fragen, wie setze ich es ein, für was setze ich es ein und wo hat Gier einfach keinen Platz? So, und dann sind wir in einer nachhaltigen Art von Ökonomie und das passt wunderbar zur Kirche und da sind wir schon wieder im Geschäftsmodell und müssen uns dann nur noch nüchtern anschauen, welche Anbieter auf diesem Markt Religion sind denn gerade erfolgreich und welche offensichtlich nicht? Und dann muss man sich die Frage stellen, warum eigentlich? Und da sind wir ja mitten im Thema.
Mir hat geholfen, dass der Autor dieses Artikels in die Geschichte geblickt hat und festgestellt hat, die Kirche hat, also die Kirchen haben durch allein die Säkularisation solche Schläge erlitten, dass es erstaunlich ist, dass es irgendwie überhaupt nochmal zu so einem Aufschwung kam, wie dann im 20. Jahrhundert. Also für die Katholiken das Zweite Vatikanische Konzil, das waren wirklich Aufbrüche, das war begeisternd, die Katholikentage quollen über, das waren gesellschaftspolitische Statements, die waren alle da, weil das echt ein Player gewesen ist und auch etwas erwartet wurde. Und der Autor kommt, also dieser Ökonom kommt zu einer Überschrift in seinem Artikel, zu einem Absatz, den er überschrieben hat mit den Worten, Kirchen sind innovations- und anpassungsfähig. Das hat mir so gut getan. Ich würde es mir gerne in Gold irgendwo über die Tür hängen, so als, bevor ich aus der Tür gehe, mir nochmal so sagen zu lassen von außen, ja doch, das gibt es schon. Also festzustellen ist, dass er hier sehr weite Linien zeichnet, also es sind hier riesige Zeiträume, aber er destilliert dann etwas heraus, was ich verstehe, dass es einen Bestand haben wird. Also bei aller Transformation, bei aller bei einem Formverlust gibt es einen Inhalt, den dieser Ökonom als bestandsfähig erkennt und ich hab ihn verstanden.
Unterstreiche ich komplett. Also auch was er schreibt, ich halte es für absolut realistisch, dass es auch in Zukunft noch Kirchen geben wird, dass es Religion absolut noch en vogue sein wird. Und zwar, wenn Menschen leben, ist Religion en vogue. Das wird nicht verloren gehen. Es wird nur in die Form werden, sich verändern. Und da finde ich es schön, dass er so Beispiele bringt wie Uber und Taxiunternehmen oder ich könnte auch tausend andere Beispiele nennen. Es ist letzten Endes so, dass, muss ich jetzt leider den katholischen, evangelischen Zuhörern und Zuhörerinnen leider die Hoffnung rauben. Es ist nicht so, nur weil Kirchen innovationsfähig sind, dass evangelische Kirche und katholische grandios überleben könnte. Vielleicht tun sie es, vielleicht auch nicht, aber gerade schrumpfen sie. Es kann auch passieren, dass eine alternative Kirche auftaucht, die viel attraktiver ist, viel geilere Strukturen hat, viel besser mit den Menschen umgeht, weil sie gemerkt hat, schlankere Strukturen, ein bisschen effizientere Art und Weise zu strukturieren, das nennt man auch Produktionsmodell für Unternehmen, aber für Kirche wäre es halt eine Strukturierungsmaßnahme, wie man organisiert. Und diese Art der Organisation würde vielleicht das überstrahlen, was evangelisch und katholisch ist, weil evangelisch und katholisch halt extrem eingerostet ist. Also da sind zum Teil Regeln dabei, die sind 500 Jahre alt. Und da muss man sich schon die Frage stellen, na, ist das zukunftsfähig? Also es kann passieren, dass diese Kirchen wirklich wegschrumpfen, aber neue Kirchen entstehen. Die werden dann bekämpft werden. Du kannst es aus der Wirtschaft so geil nehmen. Da wird kommt ein Tesla hoch, ja, und sie werden die werden von VW und allen Verbrennern verschimpft und mit absolut diskreditiert, dass die Stromer ja gar nicht gehen, dass das ja viel zu umweltunfreundlich ist, weil die Batterien hergestellt werden, dass die VWs auf Öl aufbauen und dass das noch viel umweltschädlicher ist, ist dann gar kein Thema. Das heißt, es wird diskreditiert, es wird runtergespielt und was die evangelisch-katholische Kirche gerne macht, ist, sie sagen dann einfach das Schlagwort Sekte. Die hauen einfach ein Sektending raus. Ob das eine ist oder nicht, scheißegal. Wenn es nicht evangelisch oder katholisch ist, ist es eine Sekte. Und das merkst du ganz, ganz krass bei eingekrusteten Strukturen, ist am Ende nur noch das Einzige, was du tun kannst, verbieten, zensieren, drüber meckern, weil du selber nicht mehr in der Lage bist, eigene Ideen zu entwickeln. Und das ist leider bei der katholischen evangelischen Kirche extrem der Fall.
Also ich möchte mir helfen, so Einzelbeispiele, ne, so Einzelschicksale als plakative Erklärung. Und der Artikel stellt eine Frau vor in Ghana, in der Hauptstadt, die ist 24 Jahre alt und verdient ihr Geld täglich $1,50 mit dem Verkauf von Trinkwasser an der Straßenkreuzung. Und davon gibt sie 10%, manchmal mehr, an eine protestantische, wahrscheinlich freikirchliche Gemeinde ab.
Ist doch schön.
Und dafür nimmt sie aber in Kauf, dann vielleicht medizinische Behandlung, nicht gut bezahlen zu können in der Familie, etc. Ja. Der Pastor dieser Gemeinde scheint sehr, sehr reich zu sein. Also der scheint sich die Taschen voll zu machen. Das ist dieser sie wird als Grace vorgestellt, vielleicht nicht egal, aber sie nimmt es billigend in Kauf, weil sie etwas in der Kirche erhält, was sie sonst vielleicht nicht ohne weiteres finden kann. Nämlich eine Gemeinde von Gleichgesinnten, mit denen sie gerne Zeit verbringt, die gleichen Werte und Ritualen teilen. Mhm. Und sie ist ledig, sie hofft vielleicht in der Gemeinde den Mann fürs Leben zu finden und kann sich relativ sicher sein, dass sie in dieser Gemeinde auf Menschen trifft, die nicht Halodris, Halunken und Betrüger sind. Ja, dass es sich gehört, sonntags zur Kirche zu gehen. Also eine Wertegemeinschaft. Super, super also, gut.
Soll ich dir mal ein Pendant dazu nennen aus der Wirtschaft? Elitepartner.de. Elitepartner.de ist eine, musst du Geld für bezahlen, damit du Gleichgesinnte triffst, die eher zu dir passen. Das ist ein sehr ausgewähltes Ding, eine sehr ausgewählte Plattform. Ich selber bin nicht drauf. Ich kenne aber Leute, habe jetzt mir Geschichten erzählen lassen von Leuten, die darauf gegangen sind. Und es ist anscheinend so, dass es die einen Plattformen gibt, wo man irgendwie zugemüllt wird und es die anderen gibt, wo aussortiert wird. Die kosten aber Geld. Da zahlt man für. Man will, dass auch diese Plattform dann entsprechend sauber ist. Ähnlich hier der Fall. Der Mechanismus ist der gleiche. Sie zahlt, sie spendet für eine Einrichtung, damit sie stabil bleibt, damit sie gut bleibt, damit Menschen dort auch einen Raum finden, sich auszutauschen und profitiert er selber davon, um dann mit den Gleichgesinnten vielleicht jemanden einen Partner zu finden. Und das ist nichts Schlimmes. Das ist menschlich und normal. Du willst Partner finden und man versuchte auch früher immer schon Wertegemeinschaften, um einen zu finden. Man ist auf Feste gegangen, man ist in die Kirche gegangen, um dann sonntags morgens sich nochmal zu treffen. Es gab immer Gründe, jemanden zu finden im Dorf, sonst wie, der irgendwie auf irgendeine Art und Weise zu einem passt. Und das passiert hier auch und die Menschen sind eben pragmatisch und dann sagen sie sich, naja, wenn ich jetzt dieser einen Wertegemeinschaft weiter spende, bleibt sie am Leben, ist sie für mich da, sind andere da, fühle ich mich wohl. Das ist das kann ich total nachvollziehen. Deswegen greift das Modell auch so unfassbar gut.
Hier, also ein Satz, ich könnte hier so viele Sätze als Überschrift nehmen, wo ich denke, ey, wie krass, dass man dazu kommen kann. Also da steht, die Kirche erfüllt dieselben Funktionen wie Tinder, leistet aber mehr, einen Raum sozialer Zugehörigkeit.
Ja,
also sie sind nicht nur Konsumenten auf einer Plattform, sondern aktiv an der Herstellung und Weitergabe des Angebots beteiligt. Und dann gibt's einen Satz, der mich nachdenken lässt und den habe ich noch nicht abschließend eingeordnet. Der Absatz endet mit folgendem Satz: Sie zahlen für ein Gut, zu dem nur Kirchenmitglieder Zugang haben.
Ist das so?
Ja, also ich nehme in der Kirche, also weshalb ich drüber nachdenke, ist folgendes. Es gibt es gibt eine wachsende Zahl von geistlichen Gemeinschaften. Mhm. Und die haben was Exklusives. Mhm. Es gibt Regeln, Normen, teilweise transparent, teilweise ein bisschen klandestin, die es nicht ganz barrierefrei machen, einfach Mitglied zu werden. Also man muss bereit sein zu einem Investment, wenn es nicht Geld ist, extra spenden, weil wir ja in Deutschland die Kirchensteuer haben, dann ist es die Bereitschaft, sich zum Beispiel wöchentlich in Hauskreisen zu treffen. Also ein hohes Investment an Zeit, an Lebenszeit. Ja. Was nicht jeder leisten kann. Also es hat was Exklusives. Mhm. Und damit gibt es Filter. Und man weiß dann, okay, durch diese Filter, die Menschen, die ich da treffe, die ticken in mancherlei Hinsicht ähnlich oder haben etwas bejaht. Ich ganz früher gab es das auch in der alten Kirche, in der antiken Kirche, gab es das auch. Die Taufe wurde gespendet nach einer fast zweijährigen Katechese. Und die Leute wurden in diesen 2 Jahren auch geprüft. Also wollen die wirklich, haben die verstanden, was es heißt, in die Nachfolge von Jesus zu gehen? Oder wollen die uns infiltrieren? Sind es Spione des Kaisers? Wollen die nur Nutznießen, vielleicht an der Tischgemeinschaft? Keine Ahnung. Und die Funktion des Taufpaten hatte auch die Funktion zu sagen, hier Bischof, ich stell dir diesen Kandidaten vor und da lege ich die Hand drauf und vielleicht auch für ins Feuer. Das ist einer von uns. Das ist ein guter. Den können wir jetzt gefahrlos aufnehmen. Also es ist schon immer wieder Teil der Geschichte gewesen. Ne?
Ja, dieses Exklusive, das spürt man sogar heute noch. Und das Problem bei Exklusivität, es grenzt natürlich auch maximal aus. Ne? Das ist dieses leichte Problem bei Exklusivität.
Ja, das gilt es wirklich. Also wir sagen, ja, wir sind offen und alle dürfen kommen und wundern uns, warum sie nicht kommen, stellen aber fest, dass gerade sehr, sehr traditionelle oder traditionalistische Glieder in der Kirche, die haben einen gewissen Zulauf. Ja, da trifft sich ein besonderer Schlag, ja.
Ja.
Aber da gibt es irgendwie einen Zulauf.
Ja, genau, aber das trennt dann maximal, weil dieser Zulauf reicht nicht, kompensiert nicht den Abfluss, muss man so zu formulieren. Mir fällt da gerade was ein, und zwar eine kleine Geschichte hier aus Saarbrücken, da geht es um einen Food Truck. Und das ist, geht mir ein bisschen nah, weil ich muss ehrlich sagen, das, was da passiert ist, hat mich schon etwas erschüttert. Und zwar geht es um ein Paar, die einen Foodtruck gebaut haben und Essen angeboten haben, was offensichtlich auch, also so sehe ich es auch in den Texten, sehr gut ankam. Also lecker, ne? Und sie haben diesen Foodtruck Abendmahl genannt und auf dem optisch zu sehen war Jesus an der Tafel mit den anderen, war eigentlich ästhetisch sehr schön gemacht, muss ich sagen. Das lag auch daran, weil einer dieser der beiden Künstler ist und selber eben gesagt hat, oh, das will er machen. Jetzt haben sich Personen daran gestört. Und man muss zu dem Punkt jetzt dazu sagen, dass die Person, die diesen Foodtruck mit dem Slogan Abendmahl gebaut haben, Muslime sind.
Ja.
Und die sich dabei eigentlich nicht viel gedacht haben, außer dass Jesus auch ein sehr großer Prophet unter den Muslimen ist und sie den auch absolut anerkennen. So haben sie es auch argumentiert. Und sie es eigentlich als wertschätzend ansahen, ihn dann eben so schön darzustellen. Und das fanden sie einfach einen schönen Slogan, einladenden Slogan. So. Und was die beiden gemacht haben, ist damit ihren Lebensunterhalt verdient, versucht zu verdienen. Die eine Person, die Frau, kommt aus Deutschland, aus Schiffweiler, eher vor 2 Jahren hierhergezogen und sie wollten sich halt einfach ein Geschäft aufbauen. Und eigentlich kam der Laden essenstechnisch super an und ganz viele haben sich daran überhaupt nicht gestört, die meisten nicht. War das Abendmahl, ne? Ist ja irgendwie nett. Und dann kam plötzlich irgendeine Person da angelaufen, die sich daran gestört hat. Und gesagt hat, das geht ja wohl gar nicht, Abendmahl, das ist ein Ritual der Kirche und das ist Jesus früher, hat Abendmahl Leute eingeladen, um mit ihnen das Brot zu brechen, ne, und um gemeinsam auch für Frieden dazustehen und so weiter. Das weißt du besser als ich. Aber nicht, um damit Geld zu verdienen. Und jetzt kommt der große Punkt. Ja, natürlich hat Jesus mit dem Brot nicht Geld verdient. Aber letzten Endes haben die beiden ja auch nicht Wucher betrieben. Die haben sich ja nicht hingegangen und haben gesagt, jetzt auf Kosten von Jesus werden wir jetzt hier mal schön Kohle verdienen, sondern die haben für Geld Burger angeboten, um ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Davor haben sie ja ganzes Zeug eingekauft, die haben einen Foodtruck gebaut, die mussten immer dafür sorgen, dass er mit Essen befüllt ist. Die haben es gekocht, die haben es zubereitet und die Menschen angeboten und am Ende bleibt eine Marge pro Burger vielleicht von einem Euro hängen. Das ist ja auch schön. Und dann sollen sie irgendwie 100 Euro, vielleicht 200-300 Burger am Tag verkaufen, haben sie 300 Euro eingenommen oder 400 Euro. Mhm. Also das heißt, die haben sich ja nicht bereichert, sondern die haben ja einfach nur geguckt, dass sie ihr Leben irgendwie verdienen und haben einen Slogan gewählt, der einladend sein sollte. Und das Ende vom Lied war jetzt, dass sie ihn geschlossen haben, den Foodtruck, komplett, und erstmal aufgegeben haben und gesagt haben, sie kommen wieder, aber sie müssen sich ein neues Konzept überlegen. Sie wollten keinen Menschen zu nahe treten, haben sich tierisch entschuldigt, was eine große Geste ist. Was sie nämlich hätten gar nicht tun müssen, weil sie legal und gesetzeskonform gehandelt haben. Sie haben nichts Falsches gemacht. Sie haben legal im Rahmen unserer Gesellschaft gehandelt. Mhm. Und das ist, was mich ankotzt. Wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft und dann geht es erstmal um Abendmahl, andersrum geht es dann um Allah und was auch immer und es passiert auf der Gegenseite genauso und Menschen fangen an, selber zu zensieren und rennen hin und sind plötzlich die Sittenwächter. Erinnert mich so ein bisschen an die Pharisäer von damals, rennen da rum und glauben selber eine moralische Instanz zu sein. In einer pluralistischen Gesellschaft, wo es viele Ansichten gibt, viele Wahrheiten gibt, viele Arten und Weisen, das Leben zu betrachten. Und ich persönlich habe mich daran überhaupt nicht gestört. Ich habe gedacht, derjenige, der ernsthaft glaubt, der für sich glaubt und der Glauben gefestigt ist, der guckt sich das an, grinst, geht zu ihm vielleicht hin, fragt ihn mal, warum er den Slogan gewählt hat, redet ein bisschen mit drüber und erklärt ihm vielleicht sogar, warum er das Abendmahl so und so sieht, aber er findet es einen interessanten Slogan und ist ja ganz schön, vielleicht hat er mal Interesse, mit zum Abendmahl zu gehen. Das wäre so eine Art und Weise, wo ich sagen würde, souverän, erwachsen. Was ich aber mitbekommen habe, waren Menschen, die sich tierisch darüber aufgeregt haben, sich benommen haben wie kleine Kinder. Wie können die es wagen? Und das ist doch unverschämt. Und damit noch Geld zu verdienen mit diesem Slogan. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist dann meine Toleranz vorbei, weil ich einfach gemerkt habe, je mehr man in diese Kirchen reinschaut, stellt man größtenteils immer mehr Intoleranz fest. Je mehr Kirche, je intoleranter wird es für die Gesellschaft, weil von außen betrachtet, die Leute mit Kirche nichts am Hut haben, haben du gedacht, was ein Hanescheiß, was macht die da
gerade? Ich frage mich gerade, was passiert wäre, wenn einer von den, es gibt ja gerade evangelischerseits, inzwischen auch katholischerseits, sogenannte Sinnfluencer, also Menschen, die irgendwie versuchen, Glauben medial anders zu verbreiten. Also wie so Influencer, ne? Also ja. vielleicht auch eine neue Zielgruppe in den Generationen woanders zu punkten. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn einer von diesen bei einer Kirche in Lohn und Brot stehenden Menschen mal mit Wortspielen oder mit Innovationen rund um den Begriff Abendmahl auftreten würde. Also ja. Es wird kommen, das ist ja auch etwas gemeinsam essen, gemeinsam Mahl halten. Das hat eine Attraktivität und Attraktion. Also wo ist dann die Grenze, dass man damit dann also sein Lebensunterhalt verdient? Oder also wo ist die Angstgrenze, dass gerade Identität verloren geht? Ich glaube, das liegt darunter. Eine Angst, da liegt irgendwo eine Angst drunter, dass etwas Heiliges vor die Säule geworfen wird, also um es mal biblisch zu sagen, dass da Perlen vor die Säule geworfen werden. Mhm. Andersherum, es sind zwei Muslime, die das da gerade machen. Also, ja, es ist irgendwie eine Angst, so was zu verteidigen. Es ist ein sehr defensiver Reflex, den du beschreibst.
Ein sehr defensiver Reflex, genau. Und ich habe mir immer die ganze Zeit vorgestellt, was würde Jesus tun, wenn er das sehen würde? Und ich meine, Jesus war bekannt für seine Botschaft der Liebe, des Vergebens, der Toleranz. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er da hingegangen wäre und er sich einfach gefragt hätte, interessant, welche Absicht er dahinter hegt, dass er jetzt dieses Bild da gewählt hat. Das ist ja ein sehr, sehr polarisierendes Bild, warum er das denn getan hat. Und hätte wahrscheinlich ohne jegliche Gefühle verletzen zu wollen, nur verstehen wollen, warum das so ist, und hätte wahrscheinlich mit ihm, hätte dann wahrscheinlich einen Burger gekauft, ihn probiert, ja, hätte ihn für lecker gefunden und doch ein nettes Gespräch geführt. Aber das, er hätte sie nicht angekreidet.
Möglicherweise wäre er mit den Menschen auch in eine Debatte eingestiegen, denn er schreibt vielleicht auch, dass Heilige nicht den Hunden vorwerfen. Also, ich glaube, das ist sehr, sehr hypothetisch, ne? Der Punkt ist, wir heute in unserer Zeit, ich sehe die Reaktion wirklich ein bisschen angstbesetzt.
Wie würdest du denn reagieren?
Tja, ich glaube, die Frage ist nicht so einfach zu stellen, weil das Abendmahl für mich als Katholik nicht so besetzt ist wie für Menschen in der evangelischen Kirche. Ich wüsste nicht, wie ich darauf schaute, wenn damit der Messe oder der Eucharistie, das sind so eher so die Begriffe für das heiligste Tun, das wir so kennen, für das ich als Priester irgendwie besonders mich verantwortlich fühle. Ich glaube, ich hätte erstmal gefragt, ob diese beiden Menschen selbst praktizierende Muslime sind und welches Verhältnis sie zu dem Koran haben. Also ich kenne Reflexionen aus dem islamischen Kulturraum, wenn man dann mit dem Buch unflätig umgeht, dann gibt es ähnliche Reaktionen. Das geht nicht, das ist eine Majestätenbeleidigung und das ist eine Gottesbeleidigung und unser Prophet wird nicht ernst genommen und lächerlich gemacht. Also die Reaktionen kennen wir.
Ja, aber jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, der mich stört. Das kann ich verstehen in einer Gesellschaft, die sowieso, sagen wir mal, von Mullahs oder was auch immer regiert werden. Das heißt, wo die Religion das Staatssystem ist. Bei uns ist nicht Religion das Staatssystem. Die Kirche hat hier nichts zu sagen bei uns im Staat. Das ist ein Akteur neben anderen großen Akteuren in diesem Land. Dass die innerhalb der Kirche, von mir aus, dass jemand in der Kirche nicht so einen Foodtruck bauen sollte und innerhalb der Kirche im System damit noch Geld verdienen sollte, geschenkt. Können sie sich unter sich ausmachen, ist ja auch eine Regel dieses Clubs. Wenn man aber außerhalb des Clubs ist, in einer freien Gesellschaft, das ein Gesetzbuch hat, wo Gesetze geschrieben sind und jemand machen darf, was er darf, und hier definitiv aus meiner Sicht keine fiese Grenze übergeht. Er hat sich nicht lustig gemacht über jemanden, er hat keine Satire, er hat was benutzt, aber er hat sich nicht lustig gemacht. Dann ist es, da muss man das aushalten. Dann muss man da vorbeigehen, eventuell das Gespräch suchen, aber aushalten. Das ist die Gesellschaft. Das verlangen wir von allen anderen auch. Das verlangen wir von der, wenn es um AfD-Themen geht, das verlangen wir in jeglicher Hinsicht, wenn es darum geht, dass man sagen könnte, das müssen wir scheiße noch eins aushalten. Aber das kann doch nicht wahr sein, dass nur weil jemand glaubt, er ist in der Kirche und hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, dass plötzlich diese Person dahin rennt und dafür sorgt, dass am Ende oft durch emotionalen Druck und durch Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, da ist eine Person wirklich an die Presse gegangen, zwei arme Personen, die eigentlich nur ein bisschen Geld verdienen wollen, so einen gesellschaftlichen Druck aufbauen. Was hätte da passieren können? Also die Gefahr alleine, die wir gerade im Land haben. Also das war hochgradig unverantwortlich und das verurteile ich zutiefst. Das finde ich unfassbar. Und dass das aus einer christlichen Ecke kommt, finde ich das ist enttäuschend. Ich muss sagen, es ist enttäuschend.
Weil es das entlarvt eine Angst, eine Sorge. Ja.
So, und da muss ich sagen, dann vertrauen aber diejenigen, die da hingegangen sind, sich selber nicht und haben anscheinend nicht den tiefsten Glauben. Sonst hätten sie sich mit Sicherheit anders reagiert. Weil so hätten sie nicht reagiert. Nicht wie angebissen, wie fletschende Hunde, die dann, wir haben raus hier, das hätten die nicht gemacht. Und das regt mich wirklich auf, weil dann passt vieles nicht zusammen. Das nennt man Bigott.
Ja, es tut mir leid, dass du da die Erfahrung gemacht hast, beziehungsweise diese zwei Menschen, die da neu aufstellen müssen.
Ja, die zwei Menschen tun mir wirklich leid. Das ist leider sehr schade. Und damit konnte ich so ein bisschen wieder beobachten, warum ich glaube, dass Kirche gerade eher hindert zu glauben als fördert. Das ist meine derzeitige Meinung.
Ja, aber es gibt ein Drinnen und ein Draußen. Also dieser Satz, sie zahlen für etwas, was sie außerhalb der Kirche nicht finden und deswegen zahlen sie und sind Mitglied und investieren Zeit, vielleicht sogar Geld, das lässt mich noch nicht los. Weißt du, ich habe vor kurzem eine Beerdigung gefeiert von einer Frau russischer Provenienz, die nicht in der katholischen Kirche war, offensichtlich nicht. In unseren Büchern tauchte sie nicht auf. Die Angehörigen haben, warum auch immer, die bei uns gelandet sind, herzlich gebeten, dass wir diese Beerdigung feiern. Und das war eine tolle Beerdigung. Die meisten der Angehörigen waren evangelische Christen. Ich weiß wirklich nicht genau, warum die bei uns gelandet sind. Aber ich wurde gefragt, ganz vorsichtig, die Bestatterin hat selbst nochmal angerufen. Und dann haben wir diese Beerdigung gefeiert. Das war eine sehr, sehr schöne Beerdigung, weil die Frau ein erfülltes Leben hatte. Und es war aber auch eine schwierige Beerdigung, weil die eine Tochter, die eine lebende Tochter, die ist in St. Petersburg und durfte des Krieges wegen nur digital teilnehmen. Das war auch für mich ein Novum. Ganz schwierig, mit einem Dank der Tochter an die Schwägerin und Schwager, die da sich in den letzten Jahren gekümmert haben. Besonders, sie konnte den Dank halt nicht persönlich, sondern nur digital zum Ausdruck bringen. Das war wirklich weird. Das wollte ich nicht erzählen. Ich wollte erzählen davon, dass ich streng genommen, wenn ich das sagen lasse, was der Ökonom da sagt, hätte ich sagen müssen, nee, tut mir leid. Ne? Also nicht Teil, nicht part of the system. Diese Beerdigung werde ich nicht feiern. Bitte zurückgreifen zu einem freien Trauerredner.
Nee, wenn du Ökonom bist, machst du das nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn du jemand bist, der, wenn du darauf angewiesen bist und das sogar rein theoretisch deinen Lebensunterhalt verdient, also wenn du damit deinen Lebensunterhalt verdienst, bist du über jeden Neukunden glücklich und wirst den erst einmal sogar umsonst mit Gutscheinen, ne, jetzt in der Wirtschaftssprache gesprochen, gibst du mir erstmal einen Gutschein, sagst du, komm doch mal eine Woche sonst vorbei, kannst dir mal anschauen, wie es dir gefällt und danach kannst du immer noch Entscheidungen bekommen. Das heißt, du versuchst erstmal derjenigen Person ein ruhiges Verhältnis aufzubauen, ohne Druck, dass sie am Ende durch selber zur Entscheidung kommt, ich will zu dir. Und das, dadurch, und das Erste, was du auf jeden Fall machen solltest, ökonomisch, genau diejenigen anzusprechen, die eben nicht in der Kirche, weil die hast du ja schon.
Ja, ärgerlicherweise funktioniert es also bei Beerdigungen, es ist so final eine Beerdigung. Ne? Jetzt kannst du sagen, ja Jan, du hast ja auch mit den Angehörigen zu tun, das ist ja eigentlich deine Zielgruppe, ist richtig. Aber wenn ich das durchbuchstabiere und den Angehörigen vermittle, ja Leute, ihr braucht nicht übers Leben in der Kirche zu sein, es reicht, wenn Angehörige am Ende kommen und sagen, boah, hier der Vater, der war so gerne auch mal in Kirchen und hat die besucht, es wäre schon sein Wunsch, dann führt es nicht zum Segen.
Das kann gut sein, ja klar, also letzten Endes, und das meine ich halt, also Problem bei Religion ist oft, dass Leute, die glauben, fundamental glauben, so, die wirklich tief drin sind. So, das heißt, fundamental, also hörst du wahrscheinlich schon selber raus, hat einen Ismus hinten dran, wenn man es übertreibt. Und das Problem ist daran, wenn du fundamentalistisch bist, also wenn eine Person, nicht du jetzt, wenn eine Person fundamentalistisch ist und da sehr strikt ist, verbaut sie sich eng unglaublich viele Chancen. Da baut sie Mauern hoch, bis der Arzt kommt und guckt, lässt wirklich nur die rein, die passen. Und dadurch schrumpfst du. Das machen wenn Unternehmen zum Beispiel sagen, nee, du kannst dich nur so und so bei mir anmelden. Ich hätte jetzt aber gern so, nein, das funktioniert aber nicht. Dann hast du die Schnauze voll von dem Laden und sagst, da gehe ich woanders hin. Und so funktioniert aber die Gesellschaft heute. Wir sind es gewohnt, dass Institutionen, Einrichtungen, und da habe ich auch mal Amazon erwähnt mit der Kirche verglichen, sich den Menschen anpassen und sagen, wir gucken, dass wir unsere Organisation so aufbauen, dass sie dir passt. Mit dem Ziel, reinzukommen und am Ende zum Endprodukt zu kommen. Ne? Und bei euch wäre es mit dem Ziel reinzukommen, Ende auch zur Religion, zu dem wahren Kern der eigentlichen Botschaft zu kommen. Aber das ist halt ein Weg dahin, das ist eine Customer Journey oder eine Glaubensjourney, die kann man nicht von Anfang an erwarten. Das heißt, du musst erstmal die Leute abfangen, die auch gar nicht so ticken und gegen dein Bauchgefühl agieren. Und damit wächst du, weil alle Leute sich angesprochen fühlen, jeder seinen Platz irgendwo findet und jeder nach seinen Bedürfnissen aufgenommen wird. Wenn du das schaffst, wirst du Weltkirche. Das tun die aber nicht. Deswegen können sie keine Weltkirche werden, weil Unternehmen und das ganze Bomborium da drumherum, was gerade hochgezogen wird und die ganzen Unternehmen, die es gerade gibt, die ähnlich die Ersatzreligionen sind, so stark gut funktionieren, dass die Leute mittlerweile wissen, was man besser machen kann. Sie wissen es ja. Es gibt Mechanismen geiler, sagen wir, da habe ich keinen Bock drauf.
Erstmal, also Weltkirche ist für mich gerade ein Triggerwort, weil ich einen Tag vor der Romreise stehe und nirgendwo, wenn nicht in Rom, ist es erfahrbar, dass es schon eine Weltkirche ist. Ich freue mich da sehr drauf. 50.000 Leute, also Jugendliche.
Wie viele Mitglieder hat die Kirche weltweit?
Eine
Milliarde, 1,2?
Ich kann es hier nicht, ich müsste googeln jetzt.
Viele. Also ungefähr wie Facebook. Ne? Und wir haben knapp 9 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Also ich würde nicht sagen, dass es eine Weltkirche ist.
Es ist eine Weltkirche, weil sie sich selber territorial denkt und sie ist einfach überall zu finden.
Ja, aber nicht überall bekannt. Und wenn es uns bei weitem nicht von jedem als Mitglied. Also das heißen, also ich finde den Begriff einfach ziemlich anmaßend. Es gibt 9 Milliarden Menschen auf der Welt. Wenn sie jetzt 8 Milliarden Mitglieder hätte, würde ich sagen, oh ja, das wäre, oder 5 Milliarden. Aber eine Milliardchen oder 1,2 oder 1,5 Milliardchen, das ist ja nett, aber.
Ich denke das gerne geografisch.
Da bist du halt Facebook, ja.
Nein, ich denke das geografisch. Es TikTok. Ist großartig.
Ja, ich weiß, aber letzten Endes, Moment, als Ökonom bist du nicht besser als Facebook oder TikTok. Also nicht du, sondern die katholische Kirche oder die Kirchen generell. Und das ist aber der Maßgerät, das ist aber das leider, was nach außen hin zählt.
Ach so, das, wenn du bist jetzt im Ökonomischen.
Im Ökonomischen, also, wenn du die Leute nicht mehr erreichst und das Verhältnis schrumpft, ne? Dann aus ökonomischer Sicht bist du gerade am Versagen. Ne? Also du bist gerade.
Ja, es ist gerade ein bisschen Nokia. Ne?
Genau, ist ein bisschen Nokia, genau. Und um das wieder zurückzugewinnen, brauchst du eben die Mechanismen der Ökonomie. Das ist nicht des Teufels, sondern das sind einfach nur Mechanismen. Das ist so ein Mechanismus wie Fahrradfahren. Hm. Ne? Da ein Rädchen ins andere greift und einfach ne, die Kette drumherum. Das ist ein Mechanismus und Ökonomie ist ein Mechanismus, um bestimmte Dinge zu erreichen. Und den müsste sich natürlich auch eine Kirche bedienen, wenn sie das wirklich ernst meint, dass sie die Leute mit einer Botschaft erreichen wollen. Aber du kannst nicht erwarten, dass man diese Botschaft, dass jeder da draußen rumläuft und sagt, ah ja, die Botschaft, klar, die kommt zu mir geflogen, die habe ich sofort verstanden. Nee. Da muss man eben sich auch, und das tun ja viele, also ich krieg's ja mit, es gibt ja Vereine, es gibt ja Plakate, aber mittlerweile komplett dezentral organisiert, nicht mehr zentral. Und das ist, wenn das Ziel von morgen ist, wird der Markt pluraler. Das heißt, der Wettbewerb wird größer. Eigentlich, wenn der Wettbewerb größer wird, werden die Angebote besser. Das weiß man auch. Das heißt, für das Produkt Religion ist das ein Segen.
Was gerade. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch.
Also, ja. Du kannst richtig froh sein, dass gerade die katholische Kirche das Monopol gerade einstürzt, weil dadurch kommen neue Angebote raus. Und jetzt hat man die Wahl und kann sagen, geiler Scheiß, das ist ja richtig gut. Und dann kommst du besser zur Botschaft. Ah, den habe ich verstanden, da komme ich ja noch besser hin. Also eigentlich ja, gute und, Entwicklung.
Das habe ich an dieser Stelle ja schon mal gesagt. Ich glaube, selten in der Geschichte der Kirche, zumindest der letzten Dekaden, war es so spannend, Mitglied oder sogar mitarbeitend zu sein wie heute.
Ja, total. Komplett. Also, das hast du gerade jetzt, also was du jetzt
an der Stelle darf, kann ich werben. Es lohnt sich aktuell. Ist Spiel drin. Ich nehme das wahr bei unserer Pastoralkonferenz hier in der Stadt Recklinghausen. Die ist dominiert von Menschen, die sehr, sehr lange schon im Dienst sind, die sich den Arsch aufgerissen haben für die Sache. Und die staunen gerade über uns Neuen, die neue Generation, die wir darauf pochen, Elternzeit nehmen zu können, mehr Einfluss zu haben über den Einsatzort, über die Einsatzart. Die Menschen, die gerade dominieren, die sind geprägt von, ja, da muss man Ja sagen, also Gehorsam. Mhm. Also sich in Dienst nehmen lassen und dahin stellen lassen, wo man gebraucht wird. Und wenn ich dann sage, Leute, es ist ein Arbeitnehmermarkt, niemals war der Fachkräftemangel so groß wie heute. Wir können froh sein über jeden, der überhaupt sich noch in den Dienst in diese sinkenden Tanker stellen lässt.
Korrekt.
Und wenn da jemand sagt, ich habe Bock und ich habe auch eine Idee, wo ich gut leben und sein und arbeiten könnte, dann sollte das System wirklich sich bemühen, dahin zu hören und alles möglich zu machen, was geht.
Ja, absolut. Ja. Das geht dir so, in den Bund so, das geht den Unternehmen so. Das ist ein pragmatischer Ansatz, um wieder das zu erreichen, was du erreichen willst. Und das ist ja geil. Stell dir mal vor, du bist total, das System unterstützt dich so geil, dass du glücklich, froh und frei zur Menschenmasse rennen kannst und mit denen so reden kannst, dass du ihnen auf deine Art, wie du bist, das wiederbringst, was am Ende alle miteinander vereint. Die glauben, ne? Und das ist doch das Beste, was passieren kann. Und nicht aufhältst zwischen, oh, jetzt muss ich aber das Ritual anhalten. Oh nein, das geht aber nicht, das muss ich aber so und so machen. Aber ich habe gelesen, das. Wo du denkst so, nee, das ist doch vollkommen irrelevant. Und da wollte ich nochmal, das sind die Regeln. Die Regeln, Rituale und Gesetze, die sich die Kirchen in den letzten 1500 Jahre und was auch immer auferlegt haben, das Dickicht wurde ja immer enger. Das Korsett wird immer, also der Freiraum wird ja immer kleiner. Und das ist das Problem, was heute ist. Heute erstickt man in Regeln und die Personen, die sich an Regeln halten, weil sie der Institution beiwohnen wollen, weil sie sich gut fühlen wollen, weil sie konform sein wollen, der Kirche gegenüber, weil sie sich da zu Hause fühlen, die vergessen dann manchmal, dass diese Regeln mit der Realität nichts mehr zu tun haben.
Ja. Ich muss kurz einer Wahrnehmung widersprechen deinerseits, und zwar, dass es immer enger geworden ist. Das klingt, als sei da einfach ein Dornendickicht gewachsen, wo es niemals eine Veränderung gegeben hätte, außer es wird immer mehr. Ja. Das ist mir nicht der Fall. Also mein Kirchengeschichtsprofessor, der würde jetzt hoffentlich mir die Hand reichen, wenn ich sage, es gab immer wieder Veränderungen und zwischendurch auch Kahlschläge. Also es gab Konzilien, wo Dinge abgeschafft und neu gedacht wurden und Räume geöffnet worden sind fürs Neue. Das gab es in der Kirche in diesen 2000 Jahren Kirchengeschichte glücklicherweise immer wieder. Man muss heute den Traditionalisten, dem Ismus, entgegentreten und sagen, Wandel ist Teil der Kirche. Also
ja, das ist gut. Ja.
Kirche semper reformanda, sie verändert sich ständig. immer wieder. Ja. Und wir stehen jetzt vor dem Neuen. Es hat immer Trauerarbeit zur Folge, weil es unsicher wird. Also man verlässt Sicherheiten, ne,
wenn man sich das verstehe ich auch emotional
ins Neue auflässt.
Ja. Und ich weiß auch, warum Personen beim Foodtruck gesagt haben, da ist mein Intimstes verletzt. Das kann ich nachvollziehen. Also es ist nicht so, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Aber ganz ehrlich, ich renne den ganzen Tag durch die Gegend und mein Intimstes wird auch hier und da verletzt. Ne? Mhm. Und durch irgendwelche Heinis und durch irgendwelche Aussagen und durch Plakate, die ich sehe, wird mein Intimstes verletzt. Ja, kann ich deswegen jetzt jedes Mal zu jemandem hinrennen und sagen, darfst du nicht? Funktioniert so nicht. Also Selbstsuizid war schon immer scheiße. Und genauso muss Kirche lernen im öffentlichen Raum, dass sie zunehmend konfrontiert sein wird mit Dingen, die säkularisiert werden. Genauso wie der Christkindlmarkt säkularisiert ist und die Leute trotzdem und die Pfarrer und Priester und sonst was trotzdem Glühwein saufen gehen, muss es möglich sein, dass Menschen einen Foodtruck auch Abendmahl nennen können mit einer guten Absicht und damit mal 5 Euro verdienen. Das kann doch echt nicht wahr sein. Also wir müssen leider, das müssen wir lernen. Und wenn wir dadurch einen Komplex bekommen, dann müssen wir uns selber die Frage stellen, warum konnten wir kein geiles Gegenangebot starten, dass das übrigens übertrumpft. Warum haben wir keinen mobilen Abendmahlwagen, der in jeder Stadt durch die Gegend gedüst? Gibt es, habe ich gehört, aber nicht so viele. Warum sind wir nicht so clever und machen das? Da muss man sich an die eigene Nase fassen, anstatt sich über jemanden aufzuregen, der einfach mal künstlerisch gut drauf war und das Ding Abendmahl genannt hat. Zu billig, das riecht mich wirklich auf. Ich mag diese Geisteshaltung nicht. Erwachsen sein heißt, sich mit Problemen zu stellen und nicht alles klein zu kloppen, was einem nicht gefällt.
Es eine kleine Grenzerweiterung, Horizonterweiterung. Ich war mal in Ghana, selber war ich in Ghana, in Accra. Wir haben eine Partnergemeinde im Norden an der Grenze zu Burkina Faso, meine Heimatgemeinde. Und ich war immer gerne mit Kirche auf Reisen unterwegs. Also da werde ich morgen einfach anschließen. Und ich habe noch ein Foto irgendwo, da habe ich was fotografiert, und zwar ein, wie soll man sagen, Garagenladen. Also ein Garagenschreiner, der da mit Holz selbst mit seiner Hände Arbeit Möbel gebaut hat. Und der Laden war überschrieben, selbst mit irgendwie, also selbst gemalt, so ein Schild oben drüber über die Garage gehängt, über diesen Verkaufs- und Werkstattraum. Und zwar hieß der Laden God is Able Furniture. Ist das nicht geil? Also, was ist das denn? Also, solche Überschriften gab es wirklich, also ein Rekurrieren auf göttliche Macht oder auf kirchliches, auf spirituelles, gab es immer wieder. Aber als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich das fotografiert, weil ich dachte, was ist das für ein Name für eine Werkstatt, für eine Möbelwerkstatt?
Ja.
God is Able Furniture. Witzig.
Ja, sau stark. Also
es hat und vor allem was mega sehr gut. Kulturelles, ja. Und da sind wir in Deutschland auch ein bisschen piefig. Also
extrem.
Das mal bewerte, ja.
Ja, und wenn man, also überleg mal, jemand, der in der Foodtruck Abendmahl nennt, jetzt mal vom Geist, von der Geisteshaltung her, musste ja schon mal sehr lieb sein, der Kerl. Also aus Böswilligkeit das Abendmahl zu denken. Also das kann ich mir gerade überhaupt nicht, da muss ich einen guten Twist hinbekommen, damit ich verstehen würde, boah, ist das ein Arschgesicht. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Also, das heißt, der muss ja von per se erstmal jemand sein, der nachgedacht hat, weil die Bilder waren echt krass. Der hat lange daran gemalt. Das ist jetzt nicht irgendwie mal so hingeknallt, ne? Das war richtig künstlerisch gut gemacht. Das heißt, der hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen dafür, hat sich ernsthaft Gedanken gemacht. Da muss auch schon eine Geisteshaltung dran sein, wo ich sage, den will ich kennenlernen. Das ist ja abgefahren. Mich würde es viel mehr neugierig machen, was für ein Mensch steckt dahinter. Und vielleicht kann ich mit dem irgendeinen Connect herstellen. Vielleicht wird da was draus. Vielleicht ist es eine Bereicherung für mich und meine Gemeinde vielleicht sogar, anstatt den klein zu knüppeln. Also, aber das ist halt, wie du sagst, dieser Angstreflex, der in vielen Menschen herrscht. Da kann man nur appellieren, Leute, Trump versucht gerade Hass und Angst in die Welt zu posaunen. Die AfD versucht gerade Hass und Angst in die Welt zu posaunen. Das Einzige, was wir tun können, um denen entgegenzuwirken, ist nicht Hass und Angst zu verspüren. Hört auf damit. Es ist gerade nicht hilfreich, sondern wir machen damit gerade mehr kaputt, als dass wir ganz machen.
Ja, der Seelsorger in mir sagt dann, Angst lässt sich nicht abschalten wie ein Lichtschalter, sondern die gilt es dann erstmal wahrzunehmen, dann ernst zu nehmen und dann zu gucken, okay, wie gehe ich damit jetzt, also welchen Umgang finde ich damit?
Das ist gut, dass du es nochmal so differenziert sagst. Ja, das stimmt natürlich. Also, hört auf, Angst zu haben.
Ich danke dir, Clemens, auf jeden Fall für diese Folge, für dieses Gespräch. Wenn ich mit dir über sowas spreche, das hat für mich immer so einen kleinen, das ist wie so eine kleine kostenlose, so ein Einführungskurs in BWL, weißt du? Das ist gut.
Können wir gerne immer wieder machen, das ist gar kein Problem. Das können wir noch, macht mir auch Spaß, ist ja schön.
Mal lieber, denk an uns, wenn wir da jetzt in Rom sind.
Auf jeden Fall.
Ich werde für dich mal ein Kerzchen anstecken. Wer weiß, ja, wofür es gut ist.
Ich schicke auch gern ein Foto. Ich bin mal gespannt, die Menschenmassen interessieren mich. Ja, 50.000 ist ja Wahnsinn.
Ja, ey, ich habe ein bisschen Angst vor, wir sind einmal am Strand. Und da werden wir viereinhalb Stunden in der Sonne vielleicht sein. Ich hoffe, es gibt irgendwie Schatten. Aber der Petersplatz ist kaum beschattet. Und da werden wir auch einen Nachmittag verbringen. Es ist knallerheiß. Also dass meine Leute jetzt alle genug trinken. Ich werde
jetzt mal 60 Glaubensdenkermützen machen müssen, damit da jeder eine Mütze bekommt.
Boah, ja, wirklich.
Denke ich jetzt.
Naja, nächste Mal. Wir hören uns danach, nach deinem Urlaub wieder.
Ganz genau, wir hören uns wieder nach dem Urlaub. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Und meine kleine Erkältung geht auch wieder weg.
Sei behütet, bis dahin.
Bis dann, tschüss.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.